Die Kunstcouch. Was die Kunst in uns bewegt. Eine Produktion der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe mit auf die Ohren.
So, einen wunderschönen guten Abend.
Hallo Karlsruhe. Tatsächlich ist es ein ganz besonderer Abend, weil so der krönende Abschluss von der Kunstcouch ist, das auch nochmal live zu machen. Und ich habe das große Privileg und die große Freude gehabt, die Kunstcouch von Anfang an zu begleiten. Ich sage euch kurz, wie es heute läuft. Da kommt auch so der österreichische Charme durch. Wir versuchen heute ganz, ganz kleine Themen zu umreißen, so Dinge wie Feminismus, Glück oder auch Resilienz,
Mental Health, so Kleinigkeiten,
sogar man ran ein bei Sätzen abbilden kann. Thema des Podcasts war immer, gesellschaftliche Themen mit Kunst zu verknüpfen, um eigentlich zu merken, dass das immer was mit uns zu tun hat. Alles, was in der Kunst Auseinandersetzung fand, findet auch in der Gesellschaft Auseinandersetzung. Und das ist eigentlich über die 3 Staffeln, die bisher entstanden sind, hinaus so der Antrieb gewesen, ein bisschen wegzugehen von wie verstehe ich Kunst richtig hinzu, was hat das eigentlich mit mir zu tun, wenn ich wo reingehe, und auch dieses Selbstbewusstsein zurückzugeben, dass man Kunst so betrachten kann, wie es für einen und eine wichtig ist. Und das darf ich heute mit niemand Geringerem als der großartigen Autorin und Comedienne Lara Ermer machen. Lara Ermer hat einen Bachelor in Psychologie, liest ziemlich gern und sehr akribische wissenschaftliche Studien und bildet mit mir heute sozusagen mein Gegenüber, und darauf freue ich mich sehr.
Und ich darf zwar vorstellen, es ist für euch natürlich eigentlich eine alte Bekanntschaft, aber ich bin großer Fan, deswegen muss ich das auch für mich heute tun, weil ich habe eigentlich auftrittsfrei den ganzen Dezember, und dann kam diese Anfrage und ich habe aus Fangirl-Gründen gesagt, selbstverständlich komme ich und setze mich mit auf diese Bühne. Sie ist Autorin, sie hostet diesen Podcast seit Beginn, sie ist Sozialarbeiterin und bringt darüber auch ihren fachlichen Hintergrund mit rein, und sie arbeitet nicht nur mit der Kunsthalle Karlsruhe, sondern schon auch länger mit diversen Institutionen zum Thema Bildung. Kunst zusammen. An meiner Seite Jacqueline Scheiber.
Da würde ich sagen, dann steigen wir gleich mal in eines dieser Dinge ein, die sehr leicht zu beschreiben sind. Intersektionaler Feminismus.
Ganz, ganz tiefenentspannt. Und da haben wir tatsächlich beide im Voraus gesagt, ja, und dann definieren wir das einfach mal schnell auf der Bühne, intersektionalen Feminismus. Da wäre ich jetzt gespannt, kriegst du das in einem Satz hin?
In einem Satz. Ich würde sagen, intersektionaler Feminismus ist eine Haltung, die jede Lebensrealität unabhängig ihrer Klasse, Geschlechtsidentität und Race abbildet und für deren Rechte kämpft.
Da würde ich exakt so mitgehen und einfach nur den Gedanken mit anschließen, der natürlich eigentlich schon mitgedacht ist, aber es hilft immer, ihn auszusprechen, dass Feminismus vielleicht die Überlegung ist, dass alle Geschlechter gleichberechtigt sind, dass Feminismus aber da nicht aufhören darf, denn es sind erst alle frei, wenn wirklich alle frei sind. Und mit diesem entspannten Grundthema steigen wir ein, und wir hatten so diese große Überschrift, ja, Feminismus, und dann wurden wir so gefragt, ja, was könntet ihr euch denn vorstellen? Worüber wollt ihr denn da reden? Und meine erste Überlegung zum Thema Feminismus und Kunst und bildende Kunst war, dass man natürlich die Ungleichbehandlung von Geschlechtern in der Kunstgeschichte sehr dolle sieht und auch bis heute in den Museen sieht. Denn es ist bis heute so, dass der Mann in unserem Denken, und da meinen wir meistens den hetero-weißen Cis-Mann, der Mann ist in unserem Denken der Standardmensch. Das ist in der Psychologie ganz spannend. Das ist in allen möglichen Studien nachgewiesen, dass wenn wir zum Beispiel von Personen oder Menschen lesen, dann gehen wir automatisch davon aus, dass Männer gemeint sind. Wir gehen so sehr davon aus, dass der Standard 0815 Mensch ein Mann sein muss. Das zum Beispiel auch, das ist eine meiner Lieblingsstudien. Wenn wir abstrakte Formen sehen und darin Gesichter erkennen, der Fachbegriff dafür ist Pareidolie. Also wenn man zum Beispiel vor sich ein Käsebrot liegen hat und denkt, ach Mensch, das guckt irgendwie sympathisch. Wenn wir also in abstrakten Formen Gesichter sehen, dann gehen wir in den meisten Fällen automatisch davon aus, dass das ein männliches Gesicht ist.
Das ist so spannend, aber jetzt, wo du sagst, habe ich auch das Gefühl, dass so Stromkästen und Mistkübel und alle möglichen Formen Männer sind.
Wurstgesichter sind männlich. Bei dieser Studie wurden hunderte Fotos von eben genau solchen Dingen, also Hausfassaden und was nicht alles, den Leuten vorgelegt und sie haben darin Gesichter erkannt und sie haben darin männliche Gesichter erkannt. Und dann ist diese Studie noch weitergegangen und hat die emotionale Ebene mit einbezogen und hat gesagt, okay, vielleicht spielt es ja eine Rolle, was für ein Gefühl dieses abstrakte Gesicht hat. Es spielt keine Rolle. Egal, ob das Wurstgesicht beleidigt oder traurig oder wütend aussieht, das Wurstgesicht ist ein Männergesicht. Das ist Wissenschaft. Ich zitiere hier nur. Ich kann da nichts dafür. Also Männer sind in unserem Denken ganz, ganz tief verankert als das Maß aller Dinge. Das geht so weit, dass wir auch davon ausgehen, dass Genie etwas ist, was angeboren männlich sein muss. Also Experten, Genies in allen möglichen Bereichen sind für uns Männer. Weshalb zum Beispiel auch lange, und das ist bis heute nicht ganz ausgeräumt, der Künstler das männliche Genie war und auf die Idee, dass Frauen auch Bilder malen können, kam man sehr spät. Teilweise wurden Gemälde, die eigentlich von Frauen gemalt wurden, Männern zugeschrieben, weil niemand gedacht hat, dass eine Frau sowas tatsächlich gebacken kriegen könnte. Und ich finde, ein tolles Beispiel für einen Weg einer Künstlerin, die sich da durchgeschlagen hat, ist gleich das erste Bild, das wir zeigen heute. Das ist Mädchen sich ankleidend von Suzanne Valodon. Und Valodon ist eine tolle Geschichte, und zwar war sie eigentlich zu Beginn ihrer beruflichen Laufbahn eine Trapezkünstlerin. Die hat sich am Trapez rumgeschwungen und dann ist das leider irgendwann schief gegangen und sie hatte einen Unfall. Und damit war diese Karriere leider sehr früh beendet. Und dann ging sie dazu über, stattdessen Modell zu stehen für sehr viele namhafte Maler. Und dann hat sie denen aber sehr genau auf die Finger geguckt. Und dann hat sie sich selbst das Malen beigebracht und so wurde sie von einem sehr, sehr beliebten Modell zu einer sehr, sehr erfolgreichen Malerin. Und ihr Lieblingsmotiv waren auch junge Frauen und Mädchen, meistens badend oder wie sie sich eben umziehen. Und das ist eben eines der Beispielbilder. Also man sieht ein junges Mädchen, das so ganz überfordert damit ist, ihr Kleid hinten zuzumachen. Ich kenne das Gefühl. Ja. Hast du einen Trick, wie du dir Kleider zumachst?
Ja, beim Nachbarn klingelt. Ich hasse ihn, Freunde von mir, ist kein fremder Nachbar, aber
jedes Mal ein anderer Nachbar.
Ja, regelmäßig.
Steht so.
Die Hausgruppe. Ist jemand zu Hause? Mein Kleid ist auch offen.
Ich habe auf TikTok so einen Trick gelernt mit so einem Kleiderbügel.
Man kann auch eine Schlaufe. Und das war zum Beispiel auch das Gemeine, vielleicht, wenn wir von männlichem Selbstbewusstsein sprechen. Letztens kam dann ein Freund, einer der Nachbarn, hoch und hat mir so, während er mir das Kleid zugezippt hat, hat er gesagt, übrigens, da gibt's so einen Trick. Wenn du dir einen Schnürdel reinfädelst, kannst du es selber zumachen. Ich so, und machst du es nicht gern? Also.
Und dann ist er umgezogen. genau, deswegen wollte ich unbedingt Valodon gerne mitbringen. Ich wollte außerdem eine kleine Anekdote erzählen. Als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, Frauen in der Kunstgeschichte, Geschlechterungleichbehandlung in der Kunstgeschichte, bin ich über eine Aktion der Guerilla Girls gestolpert, die eine Zeit lang Kampagnen gemacht haben, in denen sie darauf hingewiesen haben, dass wenn man es als Frau ins Museum schaffen möchte, dann muss man leider nackt auf einem Bild dargestellt werden, weil als Künstlerin ist das der schwierigere Weg. Und da fand ich Valodon ein ganz, ganz tolles Gegenbeispiel.
Und nachdem wir jetzt schon mittendrin sind in der Sammlung der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe, darf ich zu einem bisschen unangenehmeren Bild überleiten. Ich habe mir das, und das hört man beim Podcast nie, aber die größte Herausforderung für mich sind ja allerlei ausgefallene Künstler in den Namen, die ich mir dann immer versuche, vorher nochmal dreimal vorsagen zu lassen. Jetzt ist es sehr kurzfristig passiert, also wenn jemand davon überzeugt ist, dass es nicht richtig ist, dann ist es im Zweifel für die Angeklagte. Michelle Coxy sehen wir hier, Susanna und die beiden Alten im 16. Jahrhundert. Und das, was total spannend ist, finde ich, als ich dieses Bild das erste Mal gesehen habe, hat das sofort dieses körperliche Unbehagen in mir ausgelöst, wenn man nämlich in den eigenen körperlichen Grenzen eingeschränkt wird, bedroht wird, vielleicht auch eingedrungen wird. Man sieht da diese Frau auch auf eine Art und Weise im Versuch, aus dem wieder rauszukommen, aus dieser Situation vielleicht auch nicht ganz freiwillig drin zu sein. Und das bringt mich zu dem Thema der Körperbilder und vor allem auch jetzt, wenn wir es versuchen, ein bisschen einzugrenzen, der Einfluss westlicher Körperbilder auf die Gesundheit und das Selbstwertgefühl und die Körperzufriedenheit. Und wenn man sich das ein bisschen anschaut, dann schaut es jedenfalls nicht wahnsinnig gut für uns aus, weil Frauen durchschnittlich alle 30 Sekunden kontrollieren, wie sie aussehen und dabei in der Regel gar nicht so liebevoll mit sich umgehen, sondern total ängstlich, streng, manchmal auch mit einem vernichtenden Blick auf uns schauen, dass über 60% der Frauen im Laufe ihres Lebens mit einer gleichbleibenden Unzufriedenheit auf ihren Körper blicken, ist ein Fakt, der mehrfach erforscht wurde und auch in vielen Studien dargelegt wurde. Und dann kann man sich natürlich fragen, warum ist das eigentlich so? Und die einfache Antwort ist vielleicht natürlich eben, wir haben jetzt schon gehört, der Mann als Maß der Dinge, das Patriarchat, eine über die Jahrhunderte gelebte Praxis. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch einfach, über weibliche Körper, über weiblich gelesene Körper, sich mit unterschiedlichen Einflüssen abzuarbeiten, um die Frau daran beschäftigt zu halten, wie sie sich nicht auflehnt und auch nicht gegen dieses System wehren kann. Was ich extrem spannend fand, ist, dass es wirklich schwerwiegende, also es sind jetzt keine Breaking News, aber wenn man so runterbricht, gibt es einfach total schwerwiegende Folgen, nämlich bei Frauen und Mädchen in westlich geprägten Gesellschaften treten überproportional häufig Verunsicherung, verminderte Konzentration und sogar ein vermindertes Bewusstsein für Körperzustände auf. Das heißt, Mädchen merken weniger oft, ob sie Hunger haben, ob ihnen schlecht ist, ob sie Bauchweh haben, als Jungs, weil sie früh lernen, den Bezug zu ihrem Körper zu verlieren, beziehungsweise auch gar nicht zu entwickeln. Und das wiederum führt überproportional häufig zu Depressionen und Essstörungen.
Ich fand auch ganz spannend, was du gerade im Verlauf erwähnt hast, dieses Menschen auch dadurch davon abzuhalten, sich aufzulehnen. Das war was, wo ich ein paar Aha-Momente hatte in letzter Zeit durch sehr kluge Menschen im Internet, die darauf hingewiesen haben, dass das schon kein Zufall ist, dass während gerade in ganz Europa die Zuspruchszahlen sehr rechter Parteien nach oben gehen, dass gleichzeitig das Schönheitsideal, das uns im Internet gezeigt wird, wieder immer, immer dünner wird. Also ne, man kann da ja immer die Familie Kardashian irgendwie gut als Maßstab nehmen. Was ist aktuell in Sachen Körperideal? Haben sie sich gerade wieder irgendwelche Implantate reinsetzen lassen und sehen wieder kurviger aus oder sehen sie wieder sehr dünn aus? Und gerade ist der Trend zu sehr, 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 sehr dünn. Da fand ich sehr spannend, dass viele, vor allem Frauen, gerade im Internet darauf hinweisen, hey, das hat auch damit zu tun, dass wenn wir uns runterhungern und wortwörtlich kleiner machen, schmaler machen, dass wir weniger Raum einnehmen und uns auch weniger wehren können.
Ich habe so ein treffendes Video letztens von einer Frau gesehen, so ein klassisches Social-Media-Video, oder? Sie sitzt so im Auto, nimmt sich während zwischen einem Einkauf und dem Fitnessstudio auf und dann sagt sie so, ist deine Mahlzeit. Du kannst nicht böse sein, wenn du Hunger hast, kannst du nicht zurückschlagen. Wenn du Hunger hast, kannst du dieses System nicht zerstören. Und sie hat mich angeschrien und viele tausende andere, die das angeschaut haben. Und das habe ich so gut und so ermutigend gefunden in Zeiten wie diesen, in denen einmal wieder, also es ist ja so eine wiederkehrende Welle in Wirklichkeit, wo man dachte vor 10 Jahren, da setzt irgendwie Entspannung ein. Es wurden Körperrechte und Körpernormen und auch eine Vielfalt an Körperformen medial abgebildet und dann wieder so Rückschritte zu erleben, wie man sie dann auch eben in demokratischen Prozessen jetzt Rückschritte erlebt, ist frustrierend und manchmal auch, finde ich, macht es einen ohnmächtig. Und auf der anderen Seite sind auch Orte wie heute, finde ich, ein guter Reminder daran, dass man rausgeht und sagt, okay, aber ich habe noch eine Stimme und ich esse und ich werde wütend.
Deswegen liebe ich auch ein bisschen, dass der ganze Laden hier nach Popcorn riecht. Das gehört
finde ich. Ich bin ja urneidisch, weil ich liebe Popcorn und ich habe erst jetzt realisiert, dass ihr Popcorn essen könnt, während wir arbeiten.
Das wäre für die Podcast-Akustik wahrscheinlich nicht so gut, wenn wir so ein Popcorn zwischen den Zähnen hängen haben. Ich wollte einmal zum Motiv selber tatsächlich noch sagen, als ich das Bild gesehen habe, Susanna und die beiden Alten, mein allererster Gedanke war, oh Gott, das bin ich nach jeder Show. Weil wenn ich nach so Comedy-Shows...
So viele Männer zu deinen Shows?
Nicht zu mir, aber so, wenn man, manchmal tritt man auch so auf so Comedy-Shows auf, wo es halt so 4, 5 verschiedene Leute auftreten. Und es ist so spannend, weil genau das, diese Männer finden mich auf der Bühne auf jeden Fall furchtbar. So, da gibt es wenig Spielraum. Und dann kommen die aber hinterher trotzdem zu mir und sagen dann auch sowas, ah, und jetzt noch ein Bild mit dem Fashion Model oder so. Und die fassen mich immer sofort an. Dass Leute nicht checken, dass man einmal fragt und dass man sich auf Fotos auch gar nicht anfassen muss tatsächlich. Finde ich ganz erstaunlich. Ist das nach Lesungen... Man hat wahrscheinlich so einen Signiertisch.
Man hat immer einen Signiertisch zur Sicherheitszone. Und bei mir kommen höchstens Freunde oder erste Dates, die gezwungen wurden, mitzukommen. Ich hatte erst heute, also um die Geschichte zu ergänzen, und das fand ich so schön, hat eine Freundin erzählt, die gerade ein Gspusi hat, also es ist österreichisch für so Affäre, und die hat dann gesagt, der war schon mal auf einer Lesung von dir, und ich habe gesagt, das ist ein guter Typ, und sie so, aber aus Versehen, weil es war ein erstes Date und er wusste gar nicht, wo er hinkommt. Und das sind die Sorte von Männern, die bei meinen Lesungen landen, und die kommen danach selten zu mir, muss ich sagen.
Ich hatte dann irgendwann in einer Doku gesehen über irgend so Superstars, so Cheerleader, die so weltberühmt sind, gab es irgend so eine Doku, und die machen das so, weil die natürlich von allen angefasst werden, dass wenn Männer mit denen posieren wollen, dann wird denen so ein Football in die Hand gedrückt, damit die niemanden mehr anlangen können. Und jetzt arbeite ich gerade dran, dass ich irgendeine Requisite in mein Programm schreibe, einfach um die hinterher Leuten in die Hand zu drücken. Und da sind wir jetzt schon, ihr lacht zum Glück, also ich merke auch, mich macht das alles schon wieder sauer, und ich glaube, dir geht's ein bisschen ähnlich. Und da haben wir ein schönes Bild zu mitgebracht. Wir sehen.
Apropos sauer.
Die Leute im Saal kichern zurecht, denn wir sehen Judith, die in der Hand den Kopf des Holofernes trägt. Und ich glaube, sie sieht gar nicht so unzufrieden aus damit. Und Judith und Holofernes ist ein spannendes Motiv, wenn es um weibliche Wut geht. Denn das ist wahrscheinlich eine Darstellung, die ihr schon öfter gesehen habt, auf allen möglichen Gemälden, auf allen möglichen Zeichnungen. Dieses Bild von dieser Frau mit diesem Kopf, oder manchmal ist der Kopf auch noch irgendwie vor ihr serviert oder so. Und man kennt das als, das ist genau der Part, den man kennt. Ja, die hat den halt verführt und dann hat sie dem irgendwie den Kopf abgeschlagen. Und oft wird das verkauft als so eine femme fatale Geschichte, als so eine lüsterne Frau, und dann hat sie dem auch noch den Kopf abgehackt. Und der Ursprung der Geschichte war aber eigentlich, dass Holofernes, also ne, der Mensch zu dem Kopf, mit seinen Soldaten gemeinsam eine Stadt angegriffen hat und dann besetzt, belagert hat. Und dann hat Judith, die in dieser Stadt lebte, mit göttlicher Hilfe, das ist ein ganz wichtiges Detail, eine Strategie entwickelt und wurde Holofernes sympathisch, ist ihm nahegekommen und hat es somit geschafft, ihn betrunken zu machen und ihm anschließend den Kopf abzusäbeln, um ihre Stadt zu befreien. Und dieses ursprüngliche Symbol war vor allem im Judentum ein sehr wichtiges Symbol für standhaften Glauben und dass man durch Glauben befreien kann, und wurde eben genau dafür eigentlich herangezogen. Und irgendwie ist es im Laufe der Kunstgeschichte passiert, dass irgendwann einfach diese lüsterne Frau wurde, die da halt einen Kopf abhackt. Was irgendwie ein spannender Prozess ist, von so einem Glaubenssymbol, von einer eigentlich frommen Heldin hin zu... Ja, und dann war die halt furchtbar. Und als ich diese Geschichte gelesen habe, wurde ich noch saurer, als ich es eh schon bin. Und deswegen bin ich ein noch größerer Fan des Motivs der Judith an sich.
Du hast dich wirklich total drum gerissen, gell? Weil wir vor jeder Podcast-Aufnahme und auch jetzt in dem Prozess besprechen wir dann oft gemeinsam so, wo geht die Reise hin? Welche Bilder gibt's auch in der Sammlung? Was könnte dazu gut passen? Und dann gehen wir viele, viele Dinge durch. Und Lara war so, ohne dieses Bild, ohne mich.
Ja, da bin ich. Ich finde Wut und vor allem weibliche Wut insgesamt ein sehr spannendes Thema, auch weil ich da in den Studien schon tief gewühlt habe, häufig. Und zwar geht es wahrscheinlich auch heute vielen Frauen im Publikum so, dass wir eigentlich mittlerweile schon an so einem Punkt sind, wo wir sagen, okay, wir sind sauer, wir sind wütend. So, also wir haben so ein kleines Unwohlsein, irgendwas piekst da so im Hinterkopf. Und das Spannende ist aber, wütende Frauen, gerade wenn man Wut über Sexismus empfindet, zeigen ihre Wut meistens nicht. Das hat zwei verschiedene Mechanismen hinten dran. Mechanismus Nummer eins ist, es gibt einfach leider bis heute hartnäckig dieses Klischee von wir Frauen, wir haben friedlich zu sein und harmoniebedürftig und lieb und nett zu sein. Und da passt eine wütende Frau einfach nicht ins Bild. Und um immer noch Rollenbildern gerecht zu werden, das muss nicht bewusst sein. Das sind meistens unbewusste Prozesse, zeigen wir unsere Wut nicht. Und dann könnte man denken, okay, Feministinnen, die irgendwie schon 10 Schritte weiter sind im Kopf, die sich damit schon länger auseinandersetzen, die das aufbrechen wollen, die unbedingt Geschlechterrollen vernichten wollen, gerade die müssten doch dann Wut zeigen können, weil denen ist es ja dann egal, wenn die nicht friedlich sind. Und da hat sich unsere Gesellschaft was Geniales ausgedacht, nämlich dazu gibt es dann noch das Klischee der Frau, die zu emotional ist und die zu viele Gefühle hat. Und um dieses negative Klischee nicht zu bestätigen, zeigen auch Feministinnen ihre Wut nicht. Und da war ich schon wieder sauer. War ich schon wieder richtig wütend. Und dann kommt natürlich hinzu, ich habe es ja eigentlich noch leicht als weiße Frau. Denn wenn man zum Beispiel eine schwarze Frau ist, kämpft man zusätzlich noch mit dem rassistischen Klischee der Angry Black Woman. Und dann kannst du dich überhaupt gar nicht mehr irgendwie verhalten. Und das ist wirklich alles richtig doll.
Richtig doll ist auch, wenn man sich so den Ursprung anschaut, dass einfach Männer in der Psychiatrie Diagnosen erfunden haben, um weibliche Wut einzugrenzen. Also wenn wir an die Hysterie denken zum Beispiel, war das eigentlich nur eine Bezeichnung dafür, wenn Frauen mal auf die Kacke gehauen haben, weil irgendwie alles gereicht hat. Und das zieht sich natürlich irgendwie weiter. Also es gibt schon auch Tendenzen dazu, dass Frauen überproportional oft mit Persönlichkeitsstörungen diagnostiziert werden, die auf besonders emotionales Verhalten hinweisen. Und ich finde es immer so arg, weil es natürlich eine Form von Ohnmacht wieder, in die man kommt, wenn du in einer Gesellschaft für deine Authentizität für krank erklärt wirst, dann wird's irgendwie schwierig. Apropos schwierig. Bin ja die Königin der Überleitungen in diesem Podcast. Baldung hat im 16. Jahrhundert eine Darstellung von einem alten Mann mit einer jungen Frau auf seinem Schoß rausgehauen und das ungleiches Paar genannt. Stating the obvious. Und dieses Bild kam tatsächlich schon in einigen Folgen vor. Kunsthistorisch gibt es da sehr viele Interpretationen dazu. Man weiß nicht, ist es irgendwie eine Heirat gewesen und sie hat irgendwie noch das Geld von der Mitgift dabei. Ist es vielleicht auch ein erkaufter Dienst? Aber all das darf die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe in ihren kunsthistorischen Ausführungen weiterführen. Viel spannender finde ich, dass es ein ganz, ganz klares Zeichen von einem Machtgefälle ist. Und Machtgefälle führen ja bekanntlicherweise, traurigerweise, sehr häufig auch zu ausgeübter Gewalt. Und um da jetzt nochmal kurz sehr tief in ein unangenehmes Thema einzusteigen, sind ja auch gerade noch die 16 Tage gegen Gewalt an Frauen. Und um uns in Stimmung zu bringen, habe ich so ein paar aktuelle Zahlen mitgebracht. Weltweit etwa 83.000 Frauen pro Jahr werden gezielt getötet. 60% davon ist der Täter ein Partner oder ein Familienmitglied. EU-weit hat jede dritte Frau schon einmal Gewalt erlebt, körperlich, sexuell, psychisch, zu Hause, am Arbeitsplatz oder im öffentlichen Raum. Ich komme aus Österreich. Österreich, trauriger Spitzenreiter in der EU an Femiziden. Finde ich sehr spannend, aber wir schaffen es wirklich, also wir, die Männer in Österreich, schaffen es tatsächlich, dass ungefähr jede dritte Frau ab ihrem 15. Lebensjahr körperliche oder sexuelle Gewalt erlebt und durchschnittlich gemessen an der EinwohnerInnenanzahl eben sehr, sehr viele Femizide registriert werden. Und Femizid, das ist die Bezeichnung dafür, wenn Frauen aufgrund ihres Geschlechts umgebracht werden. Jetzt kann man sich fragen, was sind denn eigentlich so Gewaltdimensionen? Welche Formen der Gewalt gibt's? Gewalt ist ja nicht etwas, was dann entsteht, wenn ein Schlag abgesetzt wird oder wenn sexuelle Gewalt ausgeübt wird. Das beginnt schon bei Demütigungen, beim Beschimpfen, bei Drohungen. Ein ganz wichtiger Faktor, der meiner Meinung nach auch im Diskurs oft ausgeklammert wird, ist ökonomische Gewalt. Das heißt, wenn es da auch wie beim Bild eigentlich ein Ungleichgewicht gibt von der ökonomischen Absicherung, dann gibt es einfach eine Abhängigkeit, die genauso auch als Kontrollinstrument genutzt werden kann. Und eine weitere Gewaltebene hat sich in den letzten 20 Jahren, würde ich mal so einschätzen, geöffnet, nämlich digitale Gewalt. Das heißt, die Form von Stalking oder Spionage, Software, Drohungen via Social Media, wo meiner Meinung nach wirklich die Rechtsprechung einfach nicht hinterherkommt und wo ich das Gefühl habe, da wird noch sehr, sehr wenig Wahrnehmung darüber auch anzeigbar und strafrechtlich verfolgbar gemacht, habe ich ein Problem damit. Strukturelle Gewalt kennen wir vielleicht so auch aus dem Arbeitsplatz oder eben wenn ein großes Machtgefälle da ist. Und all das könnte man jetzt auch wieder sehr niederschmetternd wahrnehmen. All das ist, glaube ich, wichtig, immer wieder zu hören und auch zu formulieren, um frühe Warnzeichen zu erkennen. Also ich habe auch kürzlich erst wieder eine Situation gehabt im Nachbarhaus. Es war also kürzlich, es war noch so warm, dass man zwischendurch mal länger die Fenster offen hatte. Und wir haben irgendwie einen lauten Streit gehört und ich habe so mit mir gerungen, ob ich die Polizei rufen soll oder nicht, weil so die ersten Momente waren so, das ist doch Privatsache, was ist, wenn doch nichts ist und dann hat man irgendwie was Falsches gemacht. Und Gott sei Dank war dieser Vorgang irgendwie schneller und dann haben wir die Polizei gerufen, auch die Nachbarn, die manchmal mein Kleid zuschnüren, haben es gehört und mit denen haben wir uns kurz geschlossen. Und Tatsache war aber, die Polizei kam so nach 45 Minuten, haben dann die Glocke nicht gefunden, sind nochmal zu uns gekommen und waren so, wo war das genau, weil wir hören jetzt nichts mehr und sind wieder gefahren. Und ich habe mir gedacht, es ist so wichtig, das einfach auch konsequent immer wieder zu machen, um den Bedarf zu zeigen.
Ich habe eine Zahl noch, die ich da gerne ergänzen mag, zum Thema Femizide. Ihr lest seltenst von Femiziden in den Nachrichten, denn da heißt es meistens Beziehungsdrama, was Alleinsuchtstat. Oh, Rosenkrieg. Es ist ja wirklich schon allein an der Wortwahl merkt man ein bisschen, wie wenig es ernst genommen wird. Und es gibt eine Kriminologin in Deutschland, Julia Habermann heißt die, die sich in ihrer Dissertation damit beschäftigt hat, inwieweit denn Femizide anders bestraft werden in Deutschland als andere Tötungen. Und tatsächlich hat sie in ihrer Dissertation festgehalten, dass, wenn eine Tötung passiert, bei der der Täter und die getötete Person nicht in Beziehung stehen, also wenn eine Tötung passiert in einem anderen Kontext, dann werden 50% der Täter wegen Mordes verurteilt. Wenn eine Partnerin von ihrem Partner getötet wird, wenn ein Femizid passiert, dann werden nur 33% der Täter wegen Mordes verurteilt, was ein unterschiedliches Strafmaß bedeutet.
Was das Strafmaß angeht, haben es andere Länder aber auch gut hinbekommen schon oder besser zumindest als Deutschland und Österreich. In Italien oder in Spanien gilt das Femizid mittlerweile auch als Straftat und wird auch als diese im Strafgesetzbuch benannt. Und das hat zu welchem spannenden Ergebnis geführt?
Also tatsächlich ist, ne, wenn Österreich als trauriger Spitzenreiter bezeichnet wird, wo es ganz schief läuft, Spanien ist ganz, ganz vorne dran in den Fortschritten, wo immer weniger Gewalt gegen Frauen passiert und vor allem immer weniger Femizide passieren, da ist Spanien ganz, ganz vorne dran. Was unter anderem, ne, in Italien war diese Gesetzesänderung ja gerade eben erst, in Spanien steht seit 2004 im Grundgesetz ganz gesondert der Schutz von Frauen gegen Gewalt, was dazu geführt hat, dass das einfach, ne, das stößt ja dann immer ganz vieles an, dass es dann umso mehr Förderungen gibt, umso mehr Projekte gibt, die da vorsorgen. Und deswegen sind die da so vergleichsweise weit im Fortschritt.
Und um jetzt auch nochmal so einen Appell zu richten, also man muss auch nicht alles immer in eine Schublade stecken, aber was man braucht, ist, dass Männer beweisen, dass sie Verbündete sein können und dass sie auch in Situationen einschreiten, in denen es vielleicht mal für sie unangenehm ist. Das heißt, vielleicht mit der Betonung darauf, wenn Männern nicht anvertraut wird, dass Frauen Gewalt oder sexualisierte Gewalt oder Belästigung erleben, dann liegt das nicht daran, dass es nicht passiert, sondern dass ihnen nicht genug vertraut wird, um sich da auch sicher genug zu fühlen. Statistisch kann man davon ausgehen, dass jeder dritte bis vierte Mann schon mal eine Grenzüberschreitung getätigt hat. Das heißt, jeder müsste eigentlich in seinem erweiterten Bekannten- oder Freundeskreis, je nachdem, wie viele Männer man in seinem Leben hat, mit jemandem konfrontiert sein, der das schon mal gemacht hat. Und diese Gespräche würde ich total anstoßen. Und ich finde, man merkt auch, je nachdem in Männerrunden, wie offen auch darauf reagiert werden kann. Also ich habe beides erlebt. Ich habe eine totale Ignoranz und ein Abtun von diesen statistisch erhobenen Fakten gesehen. Und ich habe auch Männerrunden erlebt, wo es ein großes Interesse dafür gab und eine Betroffenheit und auch ein Nachdenken darüber. Und ich glaube, man muss nicht immer alles irgendwie von einem Tag auf den anderen umwälzen und im eigenen Leben verändern, aber Fakten, Wissen darf setzen. Wir dürfen unsere Haltung verändern. Ich habe vor vielen, vielen Jahren auch noch ganz andere Dinge gesagt oder getan, bei denen ich heute versuche, irgendwie sensibler zu sein. Und ich glaube, dieses Wissen, dass wir uns immer weiterentwickeln und auch vielleicht genauer hinschauen, kann nur zu einem solidarischen Miteinander führen.
Jetzt haben wir ja irgendwie so ein bisschen Worst-Case-Szenarien gerade skizziert, was alles passieren kann, weil Patriarchat tatsächlich selbst in Anführungsstrichen gesunden Beziehungen ist natürlich einfach Fakt, dass wir eine gesellschaftliche Prägung haben, wie wir Geschlechter behandeln. Und das zeigt sich eben auch darin, wie gesunde Beziehungen geführt werden. Und da sind wir beim Thema Mental Load.
Mit Mental Load beginnen wir mit der Künstlerin Hannah Höch, die 1930 dieses Bild kollagiert hat. Sie ist tatsächlich also die einzige Frau und Vertreterin des Dadaismus. Sie war mit dem Dada-Künstler Raoul Hausmann zusammen und hat natürlich von seinem Netzwerk und auch von seinem Bekanntheitsgrad profitiert. Allerdings, was natürlich traurig ist, ist, dass sie immer irgendwie so in seinem Schatten gestanden ist. Sie wurde nicht ernst genommen. Bis in die 60er Jahre wurde sie als tüchtiges Klebemädchen verniedlicht und lass es mich so sagen, sie war in den 60ern kein Mädchen mehr und tüchtig mag sie sein, aber heute wird ihr Gott sei Dank schon mehr dieser Kunststatus und auch ihre Pioniersrolle in dieser Zeit zugeschrieben. Tatsächlich war die Beziehung auch einfach wirklich schwierig. Es gab viel Unterdrückung, auch psychischer Missbrauch oder auch psychische Formen von Abhängigkeiten. Und das war für Höch tatsächlich über ihre ganze Schaffensphase so ein Schatten, der sie verfolgt hat. Ich finde sie ganz großartig. Ich finde auch, alle ihre Werke sprechen so eine ganz, ganz besondere Bildsprache. Mir gefällt sie besser als Hausmann, muss ich ehrlich sagen.
Hausmann hat tatsächlich auch sehr aktiv versucht, sie einzuschränken. Also es war nicht nur an sich ein sehr übermächtiger Partner, sondern er hat auch aktiv ihren Schaffensprozess behindern wollen und dafür sorgen wollen, dass sie bitte eigentlich aber seine Partnerin ist und jetzt nicht hier die große Karriere macht. Und jetzt sind die wenigsten von uns, die hier heute sitzen, wahrscheinlich bildende KünstlerInnen. Deswegen ist das jetzt eine sehr spezifische Form der Beziehung, die wir so nicht führen. Was aber tatsächlich ein Thema ist, dass alle in irgendeiner Form, vor allem alle Hetero-Beziehungen in irgendeiner Form eines Tages diskutieren, ist der sogenannte Mental Load. Und da müssen wir jetzt einmal kurz drüber reden, was ist denn überhaupt Mental Load? Und am besten redet man mit Beispielen.
Ich habe das Gefühl, es ist noch sehr jung erst, dass das wirklich so benannt wird. Und jetzt ist Dezember in, was haben wir heute? Also in wenigen Tagen ist Weihnachten für alle, die feiern. Und Weihnachten ist so ein ganz großartiges Beispiel für Mental Load, weil dann gibt's die einen, die sagen, okay, welche Geschenke muss ich noch besorgen und vielleicht wie viele Leute kommen am Weihnachtsabend vorbei. Und dann gibt's die Person in der Beziehung, die sich überlegt, wo kriege ich dieses Geschenk, bis wann muss ich es geholt haben, was muss ich einkaufen, welche Zutaten brauche ich für die Speisen, wie lange muss ich diese Speisen vorkochen, wer wascht danach ab, wann wird zusammengeräumt, wurde alles beschriftet, wer schreibt die Karten, was schreibe ich in die Karten, wie viel kosten die Karten, ist das noch im Budget?
Und die Marie hat übrigens eine Erdnussallergie, das geht nicht. Und der Frank mag übrigens nur Fleisch und die Verena aber kein Fleisch. Und das haben wir im Hinterkopf.
Und die ganze Zeit.
Und das haben wir dann nicht, weil es angeboren ist und uns leicht fällt, sondern weil es jemand machen muss. Ich bin eine bisexuelle Frau in einer heterosexuellen Beziehung und mein Partner und ich, wir diskutieren so Sachen sehr häufig rauf und runter, weil er oft wirklich denkt, ich habe irgendwas angeboren, was mir die Fähigkeit zu Haushalt gibt. Also so Momente, dann sitzt er da beim, allein, er schafft es eh nicht, wie ein erwachsener Mensch zu essen, aber dann saut er sich da seinen Pulli voll und dann guckt er mich an und sagt, kriegt man das raus? Und dann sage ich, mach es wie jeder klar denkende erwachsene Mensch, guck auf gutefrage.net. Und dann, keine Ahnung, dann sage ich, okay, bring bitte einen Badreiniger mit. Dann kommt er nach Hause und die sagt, ja, wie genau muss man das denn jetzt machen? Ich so, keine Ahnung, ich muss es auch auf der Packung nachlesen. Ich habe nicht jede Anwendung jedes Reinigungsmittels der Welt irgendwo in meinem Gehirn. Es ist wirklich unfassbar.
Aber du kannst es ja so gut. Das höre ich auch ganz oft so. Du kannst ja so gut organisieren. Muss ich mich um nichts kümmern? Und das Traurige ist, diese Diskussionen münden ja auch manchmal auf eine Art und Weise, wo man dann das Gefühl hat, na, bevor es schlecht gemacht ist, mache ich es lieber selber. Und dafür, mir fällt jetzt der Begriff nicht ein, aber es ist so eine erlernte Unfähigkeit, glaube ich, heißt es.
Man nennt das auf Englisch weaponized incompetence, ja. Also sogar als Waffe genutzte Inkompetenz. Es ist im Deutschen, wird es oft netter übersetzt als erlernte Hilflosigkeit.
Wenn ich mich besonders botschaft anstelle, dann macht's eh wieder sie.
Und das ist in Zahlen auch wirklich beunruhigend. Also es ist eine Studie aus dem Jahr 2025, also eine Veröffentlichung aus dem Jahr 2025, repräsentativ, ne, also anwendbar auf den Querschnitt der deutschen Bevölkerung, dass bei 53% der Paare, die an dieser Studie teilgenommen haben, die Frau einen Großteil der Hausarbeit übernimmt. Nur bei etwa 44% war die Hausarbeit grob gleich verteilt. Und trotzdem, ebenfalls 2025 durchgeführt, eine repräsentative Umfrage, denken 68% der Männer, dass sie ungefähr genauso viel übernehmen wie ihre Partnerin. Und da kann ja rechnerisch irgendwas nicht stimmen. Da haut ja was nicht hin. Deswegen ist eine künstlerische Karriere starten, wenn man es nebenbei noch mit einer Beziehung zu tun hat und einem Mann, dem man erklären muss, wie er seine Flecken rauswischt, von nach dem Malen aus dem Künstlerkittel, ist das ein bisschen schwierig. Und es gibt ein schönes Beispiel dafür, wie es laufen kann, wenn man nicht heiratet. Und das ist Marie Ellenrieder. Marie Ellenrieder, wir sehen hier ein Selbstbildnis, das sie 1818 gemalt hat. Und Ellenrieder ist tatsächlich unverheiratet geblieben und es hat sich gelohnt, denn die Frau hat Karriere gemacht wie Sau. Es ist unglaublich. Also sie war die erste Frau in Deutschland mit einer Immatrikulationsnummer. Ne, wir sehen hier, das Bild war so 1818. Offiziell studieren durften Frauen erst fast 100 Jahre später. Das heißt, die hat da ganz schön Karriere gemacht, als es noch gar nicht so richtig möglich war. Und sie war auch Hofmalerin in Karlsruhe. Und es ist sogar überliefert, sie hätte total krass vehement um ihr Gehalt verhandelt und da noch mehr Geld rausgeschlagen und so. Also eine Ikone. Und das Spannende ist tatsächlich, das Heiraten haben sich viele WissenschaftlerInnen mit beschäftigt. Was macht Heiraten denn eigentlich mit den Leuten? Hat das Vorteile oder Nachteile? Und es ist folgendermaßen, ein Verhaltensforscher aus London, Paul Dolan, hat mal das Zitat geprägt. If you're a man, you should probably get married. If you're a woman, don't bother. Also Männer sollen ruhig heiraten, bei Frauen ist es vielleicht gar nicht so eine gute Idee, denn tatsächlich verheiratete Männer haben eine höhere Lebenserwartung. Also für die ist Heiraten wirklich gesund, was durchaus damit erklärt wird, dass sie risikoärmer leben und dass eben auch eine Frau dafür sorgt. Während verheiratete Frauen, das hat in der Lebenserwartung keinen Effekt. Also das tut denen jetzt nichts Gutes und auch nichts Schlechtes, weil um die Gesundheit haben sie sich ja eh schon gekümmert. Tatsächlich ist es aber wohl so, dass die glücklichste Gruppe diejenigen Frauen sind, die weder heiraten noch Kinder kriegen. Ja, sorry für alle Ehepaare im Publikum. Für Scheidungen übernehmen wir keine Gewähr.
Ich glaube ja, die allerglücklichsten sind die, die dann noch einen Hund haben, aber das ist meine bescheidene Meinung. Ich bin jetzt draufgekommen, bei mir kommt jetzt dann immer so die Downerkeule, so du mit deinem erhellenden Gemüt und dann sage ich so, und jetzt reden wir über Suchterkrankungen. Da gehen wir jetzt mitten rein in das Thema, das auch zu Weihnachten super ist, nämlich, dass die Leute teilweise zu viel saufen, um sich gegenseitig zu zuzuzahlen. ertragen. Wir sehen Munch, Selbstbildnis mit der Weinflasche, 1925. Auch das ist ein Bild, das im Podcast schon mal stattgefunden hat. Und es hat mich damals sehr beeindruckt. Ich kann mich erinnern, in der ersten Staffel haben wir eine ganze Folge der Sucht gewidmet und der Abhängigkeit gewidmet. Und diese Darstellung finde ich sehr typisch auch für dieses Rollenverständnis, also der trinkende, traurige Künstler, der sich auf eine Art und Weise in seinem Werk nochmal selbst bemitleidet und das auch natürlich ein bisschen glorifiziert wird. Und das Trinken wird vermehrt glorifiziert. Substanzkonsum, Alkohol als schädlicher Coping-Mechanismus ist ja mittlerweile sehr weit verbreitet in der Gesellschaft. Ich habe meiner letzten Arbeitsstelle als Sozialarbeiterin im Alkoholsuchtbereich gearbeitet. Ich habe die ersten Jahre meiner Berufstätigkeit im illegalen Opiatkonsum gearbeitet. Das ist eine sehr spannende Bezeichnung meines Jobs. Ich habe im illegalen Opiatbereich gearbeitet. Also mit den Leuten, die wirklich Opiatabhängigkeiten entwickelt haben, Heroin, starke Schmerzmittel etc. Und das, was ich über Sucht sehr schnell erfahren habe, ist, dass Sucht sehr selten alleine kommt. Also Sucht ist eine der psychischen Erkrankungen, die ganz häufig mit Komorbiditäten einhergehen. Das heißt, es gibt davor oder danach oder auch in Verbindung, also Komorbidität kann man ja auch immer, korrigier mich bitte, aber nicht so auseinanderdröseln. Es gibt eine psychische Belastung, ein psychisches Trauma, eine psychische Störung. Und die wird einerseits vielleicht durch einen Substanzkonsum ein bisschen beruhigt oder nach hinten gedrängt oder vielleicht auch leiser gemacht, leichter erträglicher gemacht. Und dann passiert was total Blödes, weil wenn man das ein bisschen wegdrängen kann, feuert das Gehirn total viel Dopamin aus und man denkt sich, ah, das möchte ich immer so haben. Und das andere Problem ist bei Substanzkonsum, wenn man ihn übertreibt, dann werden die positiven Effekte des Substanzkonsums immer geringer. Das heißt, man braucht viel mehr, um das aufrechtzuerhalten. Also wenn wir jetzt den Munch anschauen mit seiner Weinflasche und man denkt, okay, er ist irgendwie ein bisschen frustriert, weil gerade war der Erste Weltkrieg und einem geht's nicht so gut und ihm am allerschlechtesten und er trinkt da alleine in der Bar seine Weinflasche und er macht das über einen längeren Zeitraum immer wieder, dann bräuchte er wahrscheinlich nach einem halben Jahr oder Jahr schon eine zweite und eine dritte und eine vierte, um denselben Effekt zu erzielen, nämlich dass er vielleicht so ein bisschen ein leichteres Gefühl bekommt, besser schlafen kann. Und das andere Problem, das Suchterkrankungen mit sich bringen, ist, dass sie natürlich ganz blöde körperliche Auswirkungen auch haben. Was wären noch so psychische Erkrankungen, die Sucht begünstigen? Einerseits zum Beispiel sowas wie Depression natürlich oder Angststörungen. Andererseits aber auch spannenderweise Erkrankungen wie ADHS, wie wir beide kürzlich festgestellt haben, weil wir das in derselben Kolumne gelesen haben von Anna Rosenwasser. Also, was bleibt zu Sucht zu sagen? Sucht ist wirklich, also für mich auch eines der spannendsten und komplexesten Themen, vor allem auch, wie stark verbunden das immer wieder mit Kunst wird. Also auch diese Idee, ich höre das ja ganz oft so, ja, und wenn du dann schreibst, trinkst du dann Alkohol oder nimmst du irgendwelche Drogen, um inspiriert zu werden? Und ich weiß aus meiner Berufserfahrung am allerbesten, dass die vermeintlichen Dinge, die dich inspirieren in einer Beeinträchtigung durch eine Substanz, nichts mit dem zu tun haben, was du kannst oder was deine Fähigkeiten sind. Die bringen nichts in dir hervor, sondern in Wirklichkeit dämpft alles ein bisschen was ab. Und mein Anspruch an meine kreative Arbeit war immer, die Fähigkeiten herauszuarbeiten, die da sind. Und ich bin jetzt, und das als abschließender Satz, ich bin gar keine Person, die dem Genuss abgeneigt ist und die nicht auch mal gerne ein Glas Wein trinkt. Ich finde, das muss man auch nicht verteufeln, aber wir müssen schon auch immer wieder drüber reden, so was ist das Maß der Dinge.
Da finde ich tatsächlich auch, wir kommen auf den Klassismus auch gleich nochmal ausführlicher, aber ich finde gerade beim Alkoholkonsum und beim Romantisieren von Alkoholkonsum die klassistische Komponente eine sehr spannende. Weil wenn man sich jetzt vorstellt, da sitzt jemand und trinkt. Das finde ich immer ein ganz spannendes Beispiel. So, was ist irgendwie cool, wenn es Reiche machen, und was ist ganz, ganz schlimm und beschämend, wenn es arme Menschen tun? Wenn man zum Beispiel morgens anfängt zu trinken, Reiche, die sich so einen Longdrink oder so ein Champagner zum Brunch reinstellen, selbstverständlich, voll gerne. Wenn das eine arme Person macht, rümpfen alle die Nase und finden es ganz schlimm. Das finde ich genau an diesem Künstlerding, Künstler, die trinken und so. Man hat so eine schicke Vorstellung von diesem Bohem-Künstler, der da irgendwo sitzt und bitte schick seinen Absinth aus einem schönen Glas trinkt und dann malt er ein Meisterwerk. Aber sobald es der unerfolgreiche Künstler ist, der in irgendeiner Gosse sitzt und sich wegsäuft, sind schon wieder alle so, Klassismus und Mental Health ist eine sehr unangenehme Verschränkung, möchte ich sagen.
Was ich noch kurz dazu sagen wollte, was vielleicht eine wichtige Ergänzung ist, Substanzkonsum ist ja die eine Suchtkomponente und die andere sind ja substanzungebundene Süchte. Und das sei in einem Nebensatz erwähnt, ähnliche Prozesse wie bei so einem Trinken oder beim Konsumieren von anderen Drogen, ähnliche Prozesse passieren, wenn wir 10 Stunden am Tag ins Handy schauen und irgendwie Dopamin ausgeschüttet bekommen, weil uns jemand 3 Herzchen unter dem Beitrag gesetzt hat. Also das ist auch nochmal, glaube ich, ein Thema, das in der Zukunft viel, viel mehr Beachtung finden wird und muss. Und das sicher auch, also ich würde immer sagen, so, ich sage dann immer, meine Bildschirmzeit ist ja Arbeit und Recherche. Und aber wenn ich dann halb sabbern vorm Einschlafen so 1 Stunde mir Videos angeschaut habe, dann kann ich das auch schlecht von mir rechtfertigen. Also um eine klassistische Ebene aufzumachen, würde ich sogar schon zu unserer nächsten Künstlerin kommen, Käthe Kollwitz. Ich finde, also das eine der Künstlerinnen, und da gibt es ein paar Werke in der Sammlung der Staatlichen Kunsthalle, eine der Künstlerinnen, die für mich am beeindruckendsten sind, weil die in ihren Darstellungen so eine, weiß ich nicht, so eine ungeschönte, aber auch so unmittelbare Form der Darstellung von Menschen gefunden hat, obwohl sie ja eigentlich, also sie hat sehr oft ArbeiterInnen und auch schlechter gestellte Menschen in der Gesellschaft dargestellt, und sie kam ja aus einem besseren Hause und hat sich aber trotzdem nicht gescheut, mit den Menschen in Berührung zu kommen. Und das ist eine der Formen von Teilhabe, die ja vielen Menschen, die finanziell oder ökonomisch schlechter gestellt sind, untersagt wird, nämlich dass man trotzdem noch als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft gesehen wird. Klassismus ist ja eines der Dinge, die, also klassistische Diskriminierung, muss man sagen, ist eines der Dinge, die den höchsten Anteil auf die psychische Gesundheit ausmachen, weil man nicht nur viele Dinge, die der psychischen Gesundheit gut tun würden, nicht machen kann, wie zum Beispiel in Urlaub fahren oder ins Kino gehen oder das kaufen, was einem Freude macht, oder Menschen zum Essen einladen. Also im Großen sowie im Kleinen, sondern auch natürlich etwas ist, was sich so gegenseitig bedingt. Also man kann manchmal nicht sagen, war zuerst die psychische Belastung da und dann ist es ökonomisch schlechter geworden, oder war es ökonomisch schlecht und die Dauerbelastung auf die Psyche ist so schlecht geworden, dass man daran tatsächlich erkranken kann. Also Menschen, die im unteren Bereich der Einkommensgrenze liegen, haben ein 64% erhöhtes Risiko, an Depression zu erkranken. Verglichen mit anderen Haushalten ohne solche Probleme liegt es zwischen 35% und 40%. Also wenn man Geldprobleme hat oder ständig Angst haben muss, ob man nächsten Monat die Miete bezahlen kann, dann oder nicht, wird man öfter irgendwie in einen Gedankenstrudel kommen.
Da würde ich dann tatsächlich jetzt schon zu den allgemeinen Faktoren und zur Resilienz rübergehen, wenn das für dich
ja gerne
in Ordnung ist. Willst du zu den allgemeinen Faktoren noch was sagen, zu den allgemeinen Gesundheitsfaktoren, oder?
Wie man ein gutes Leben führen kann. Ja, wenn ich mir so überlege, wie ich ein gutes Leben führen kann und was wichtig wäre, dann, also man kann ja sagen, jetzt haben wir so ganz viele erschwerende Faktoren besprochen. Also da ist, wenn man irgendwie versucht zu saufen, weil man was ausgleichen muss oder wenn man zu wenig Geld hat und dadurch belastet ist. Also das kann man schon mal irgendwie so von der Liste streichen. So eine stabile wirtschaftliche und materielle Basis wäre schon mal eine Grundvoraussetzung, dass ich auch jeden Tag glücklich aufstehen kann, selbst wenn es 2 Monate Nebel gibt. Bedingungsloses Grundeinkommen wann? Aber Der zweite ganz, ganz wichtige Faktor, und dazu habe ich tatsächlich gestern einen ganz spannenden Artikel gelesen, ist soziale Unterstützung und Netzwerk. Wir brauchen untereinander viel mehr Solidarität und Netzwerke. Und so eine glückliche Lage, wie ich sie zum Beispiel habe, dass ich in einem Wohnhaus lebe, wo in 3 Wohnungen Freunde von mir leben, weil wir uns gegenseitig nacheinander da reingeholt haben.
Die dir das Kleid zumachen.
Die mir das Kleid zumachen können und auch manchmal noch eine Zwiebel übrig haben oder raufkommen, wenn ich den Waschmaschinenschlauch nicht richtig angeschlossen habe. Diese Dinge tragen maßgeblich dazu bei, dass ich in vielen Situationen weniger belastet bin oder weniger einsam. Und besagter Artikel sagt zum Beispiel, dass bei dieser steigenden finanziellen Last, die wir ja auch durch die Inflation und die politische Lage spüren, sind wir so damit beschäftigt, eigentlich unser Leben zu erhalten, dass im Vergleich zu von vor 5 Jahren viel teurer geworden ist. Also in Österreich gibt es da eine Zahl, wenn du dasselbe Leben, Lebensstandard wie vor 5 Jahren führst, von den Lebensmitteln, von den Aktivitäten, von dem, was, wie oft du was einkaufst oder so, dann gibst du im Monat mindestens 600 Euro mehr aus, wenn du denselben Lebensstandard führst wie vor 5 Jahren. Jetzt in Österreich ist die Inflation auch noch mal ein bisschen höher gestiegen als in Deutschland, aber you get the message. Und jetzt sind wir so beschäftigt damit, zu hackeln und das irgendwie zu schaffen, dass wir eigentlich ausgelaugt sind und nicht mehr die Ressourcen haben, nochmal bei der Seniorin im Stock drüber anzuklopfen und zu fragen, ob sie vielleicht eine halbe Stunde plaudern will. Also dieser Rückgang von aufeinander schauen, dieser Rückgang von einem solidarischen Miteinander liegt jetzt grundsätzlich nicht daran, dass die Menschen mehr Arschlöcher werden, sondern es liegt daran, dass die Menschen einfach so viel mehr machen müssen, um ein gleichbleibend stabiles Leben zu erhalten.
Um mal kurz die Spannungskurve hier zu skizzieren. Wir starteten im Feminismus, gingen über die Wut tief in die Trauer, waren jetzt gerade im Bereich Mental Health und es sah ein bisschen zappenduster aus. Und ich darf nun verkünden, wir kämpfen uns von hier wieder nach oben. Denn wir sind nun beim Thema Resilienz. Wir bleiben nämlich noch kurz bei Kollwitz, die durchaus nicht nur von den Motiven her sehr spannend ist, sondern auch von der Persönlichkeit her. Denn die arme, gute Frau hat ziemlich viel Scheiße erlebt, wenn ich das mal kurz so sagen darf. Sie hat ihren Sohn verloren im Krieg, denn sie hat 2 Kriege erlebt. Sie hat später, ihr Mann war Arzt in einer Gegend, in der es so gar nicht gut zuging. Darüber hat sie wahnsinnig viel Armut und Elend beobachtet. Also alles irgendwie Sachen, wo man sagen könnte, das könnte eine Person auch brechen. Und trotzdem sprechen Menschen aus ihrem Umfeld davon, dass sie eine sehr, sehr heitere, fröhliche Person war. Und das nicht, weil sie Leid verdrängt hat. Man sieht an ihren Werken, dass sie sich ja ausführlich damit beschäftigt hat. Und trotzdem hat diese Frau es irgendwie geschafft, da stark durchzugehen. Und da sind wir eben beim Begriff der Resilienz. Resilienz ist was jetzt so langsam im Kommen ist, in so komischen, halbseidenen Mental Health Blogs im Internet. Resilienz könnte man übersetzen als psychische Belastbarkeit. Also das Ausmaß, in dem man dazu fähig ist, Stressoren auszuhalten, also seien es Traumata, sei es Alltagsstress. Das Ausmaß, in dem man all diese Dinge aushalten kann, ohne körperliche oder psychische Symptome zu entwickeln. Das ist die Resilienz. Und jetzt habe ich gerade schon die Mental Health Blogs erwähnt, denn was so allgemein zum Thema Resilienz kursiert ist, wie vieles, wenn es um die Psyche geht, gar nicht mal so klug. Denn viele Menschen denken, Resilienz sei etwas, das wird in der frühen Kindheit geprägt und dann hat man das halt und entweder man hält Sachen aus oder halt nicht. Und das ist leider Quatsch. Denn ja, Resilienz ist etwas, was in der frühen Kindheit geprägt wird, aber Resilienz ist ein veränderbares Persönlichkeitsmerkmal, das über das ganze Leben hinweg veränderbar ist. Und mal ist man resilienter, mal ist man weniger. Und das hat eben auch mit Umweltfaktoren zu tun. Also man ist nicht einfach resilient geboren oder nicht. Das möchte ich jetzt aber auch nicht dazu einladen, dass das so eine Mindset-Frage ist.
Ja, weil ich wollte gerade sagen, wenn ich, also macht mich das stärker, wenn ich richtig viel Shit erfahre?
Das ist nämlich genau einer meiner Sprüche, die mich in die Wut treiben. Dieses, was mich nicht umbringt, macht mich stärker. Dieses, ja, die ist ja so eine Starke, weil die hat so viel durchmachen müssen. Das ist auch Quatsch. Es ist messbar, dass mit jedem neuen Trauma, das man erlebt, die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Erkrankung entwickelt, massivst ansteigt. Also dieses Romantisieren von Leid und von Trauma ist gar nicht gesund und gar nicht klug. Das ist einfach wissenschaftlich doppelt und dreifach widerlegt. Und wir haben jetzt im Hintergrund ein passendes Bild dazu. Und zwar ist das Hiob von bösen Geistern geplagt. Das ist ein Gemälde von Cornelius Saftleben aus dem Jahr 1631. Die Geschichte von Hiob, ganz kurz, wer das nicht kennt, das ist eine biblische Geschichte, die mir so auch nicht ganz klar war in dem Ausmaß. Und zwar haben Gott und der Teufel eine Wette abgeschlossen. Und zwar hat der Teufel gesagt, ey, wenn ich mit dem fertig bin, dann glaubt er aber nicht mehr an dich, Junge. Und dann hat er diesen Hiob gefoltert im Sinne von, er hat ihm seine Familie genommen, er hat ihm seinen Besitz genommen. Also der arme Hiob, der ist richtig durch die Scheiße gegangen. Gar nicht schön. Für eine Wette. Auch spannend, aber naja. Und Hiob ist aber bei seinem Glauben geblieben und schließlich hat Gott ihn von all diesem Leid erlöst. Und das ist so eine Geschichte von, wenn man nur lange genug durchhält, dann lohnt sich all das Leid, die ich in dieser Form der Botschaft durchaus ein bisschen schwierig finde. Und dieses Bild, ne, man sieht, Hiob ist der, der da so, man sieht ihm an, dass er sehr wenig Spaß hat. Man sieht die Dämonen, die ihn von allen Seiten an ihm reißen und zerren. Und einer der Dämonen trägt eben aber diese Schmetterlingsflügel, was irgendwie auch, ich gar keinen Bock von einem Schmetterling gefoltert zu werden, aber das
steht auf einem anderen Blatt.
Ja, deswegen bitte, bitte sagt niemals, was mich nicht umbringt, macht mich stärker, weil es stimmt nicht.
Und das habt ihr heute gelernt. Generell weiß ich nicht, ob jemand von euch damit gerechnet hat, heute so viel klüger aus diesem Raum rauszugehen, ohne jetzt so, also nicht zu unterstellen, dass ihr das nicht alles schon gewusst habt, aber so ein kleiner Auffrischungskurs wäre auch angesagt, nämlich gerade, was wir über Resilienz gesagt haben und darüber, was passiert, wenn man viele Traumata erfährt. Das Kunstwerk an sich hat jetzt entfernt was damit zu tun, auf das ich eingehen möchte, nämlich auf transgenerationale Trauma und ob sich das eigentlich alles im Körper festschreibt. Aber wenn ich sage, im Körper festschreiben, und dann schauen wir uns das Bild von Soltau an, die 1972 hier eine Fotografie von sich auseinandergeschnitten hat und wieder zusammengenäht und auch ihre Schwangerschaft fotografisch festgehalten hat. Also wir haben auch in einer Folge über Mutterschaft viel über ihre Kunst gesprochen, die sich auch mit dem Begriff ihres Körpers und ihrem Körper als Mutter sehr stark auseinandergesetzt hat. Und ich habe mich jetzt in der Vorbereitung auf diese Live-Aufnahme gefragt, ich hatte das irgendwo noch so im Hinterkopf, dass ich dachte, gehört zu haben, ja, aber Traumata werden doch auch über Generationen vererbt. Und dann bin ich draufgekommen, es gibt so zwei Differenzierungen. Also das eine, transgenerationales Trauma nennt sich das. Das hat erst einmal nichts mit den Genen zu tun. Das hat vor allem was damit zu tun, dass wenn eine Elterngeneration oder eine Großelterngeneration traumatisiert ist. Das hat man zum Beispiel im Ex-Jugoslawien-Krieg beobachtet, wo man jetzt noch sehr, also die jüngsten Forschungen dazu erschienen sind, dass die Nachfolgegenerationen insofern ein transgenerationales Trauma übermittelt bekommen haben, als dass die Eltern sich einfach auf eine Art und Weise verhalten haben und dieses Sozialverhalten übertragen haben. Das kann sein, dass sie in ihren Emotionen sehr flach waren. Das kann sein, dass sie besonders ängstlich waren. Es kann aber auch sein, dass besonders viel Wut oder Stressoren ausgeübt wurden, die sich eben im Verhalten von Kindern festschreiben und die das dann zum Beispiel im Beziehungsmustern oder in irgendeiner Form von chronischem Stress angetrieben sein, weitergeben. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache, die ich dann erinnert habe, ist spannend, nämlich in der Epigenetik hat man vor allem bei Holocaust-Überlebenden festgestellt, dass die eine tatsächliche genetische Veränderung aufweisen. Das heißt, dass es in den Nachfolgegenerationen, also der ersten und dann sogar auch noch in der zweiten, eine Veränderung des Gens gibt, das dafür zuständig ist, dass es eine erhöhtere Stress- und Angstanfälligkeit gibt. Das soll jetzt grundsätzlich nicht sagen, dass eine Generation verflucht ist und dagegen gar nichts tun kann, aber es kann schon auch anerkennen, dass diese neuesten Forschungen zeigen, dass das so ein tiefes Trauma, wie es jetzt der Genozid im Holocaust war, sich über wirklich Jahrzehnte weiterstrecken in Personen, die gar nicht dabei waren.
Ich habe zu der körperlichen Ebene von Stress, von Trauma und von Resilienz, bin ich noch auf eine Untersuchung gestoßen, die ich super, super spannend fand. Und zwar, wie gesagt, Resilienz ist was, es ist veränderbar, es ist ein Persönlichkeitsmerkmal. Resilienz hat damit zu tun, okay, wie handle ich denn Stressoren, wie handle ich denn alles, womit ich umgehen muss, wie kriege ich das denn gebacken? Und Resilienz lässt sich im gesamten Körper feststellen. Also je nachdem, wie ausgeprägt die Resilienz in einer Lebensphase in einer Person ist, wird die Hirnfunktion beeinträchtigt. Also unterschiedliche Hirnregionen werden unterschiedlich stark aktiviert, je nachdem, wie resilient man gerade ist oder nicht. Und wie resilient eine Person ist, lässt sich im Darmmikrobiom messen. Man kann im Darm Resilienz feststellen, psychische Resilienz. Das ist so wild. Die Resilienz geht durch den Magen in den Darm. Ich find's vollkommen wild und bewegend. Und wir kommen zu einem Hoffnung.
Apropos wild und bewegend.
Apropos Darm tatsächlich. Witzigerweise ist das apropos quasi der Darm. Und zwar sind wir, keine Sorge, es wird nicht schlimm. Thema apropos Darm. Wir sind bei Matisse. Wir sehen ein Stillleben mit Früchten aus dem Jahr 1915. Und Matisse wird erzählt, er war ein unfassbar weltoffener Mensch. Er ist viel reisen gegangen. Also er hatte große Lust am Leben. Und auch er hatte es gar nicht so wahnsinnig leicht. Das Erste, was passiert ist, er hatte eine Blinddarm. Er hatte eine starke Blinddarmentzündung und wurde dadurch kurze Zeit bettlägerig und hat dann dort tatsächlich die Begeisterung fürs Malen entwickelt, weil ein Bettnachbar gemalt hat und dann hat er sich davon irgendwie inspiriert gefühlt. Und daher kam wohl diese ursprüngliche Begeisterung und es hat sich auch später nochmal ausgewirkt. Und zwar hatte er eine Darmkrebs-OP und war dann in der Mobilität eingeschränkt. Und hat dann in der Zeit sogar seine künstlerische Arbeit angepasst an diese Situation, eben weil er nicht mehr so, wie er es immer gemacht hat, malen konnte, hat er in der Zeit das sogenannte Malen mit der Schere, also seine Technik entwickelt, um sich an diese Situation anzupassen. Und das ist ein sehr schönes Beispiel für jemanden, der sehr resilient reagiert hat. Und da wäre tatsächlich so ein bisschen die Frage, wir haben beide einen Lifestyle, der durchaus Resilienz erfordert. Künstlerischer Lifestyle ist wenig Absinth, traurig am Tisch trinken und viel mit wenig Routine umgehen und mit Herausforderungen umgehen. Und da würde mich tatsächlich interessieren, hast du Taktiken, um deine Resilienz zu stärken?
Also ich kann immer wieder nur darauf referieren, sein oder das eigene persönliche Netzwerk in Zeiten von persönlichen Ressourcen so zu pflegen, dass es in Zeiten von wenig persönlichen Ressourcen, was in meinem Fall zum Beispiel ist, wenn ich auf Lesereisen bin oder wenn ich viel, viel unterwegs bin und eben nicht auf, weiß ich nicht, die Freundin bin, die dreimal nachfragt, wie es beim Zahnarzt war zum Beispiel, dass ich dann darauf zurückgreifen kann. Mir hat mal einer meiner Freunde gesagt, Freundschaft ist ein gemeinsames Sparkonto und manchmal kassiert einer ab, wenn er es braucht. Und ich finde, das ist so eine schöne Betrachtung davon. Also man investiert in ein soziales Netz, man investiert ineinander und gerade die Person, die es dann braucht, kann sich was rausnehmen. Und das ist so für mich einer der wichtigsten Punkte. Und der andere Punkt ist, dass ich schon versuche, und das gelingt manchmal schlechter und manchmal besser, sobald ich wieder so einen Mini-Zeitraum habe, wo Routine stattfinden kann, versuche ich sehr akribisch Routine herzustellen. Also es kann ja manchmal sein, dass ich nur ein paar Tage am Stück zu Hause bin. Dann im Sommer war ich mal 5, 6 Wochen am Stück zu Hause und dann versuche ich wirklich so akribisch jeden Tag zur selben Zeit aufzustehen, zu essen, am Mittwoch zu waschen, am Donnerstag einkaufen zu gehen, weil das total viel Stabilität vermittelt. Ich weiß nicht, wie es dir da geht oder was du machst.
Ich habe tatsächlich für unterwegs, vielleicht falls Menschen anwesend sind, die viel unterwegs sein müssen aus irgendwelchen Gründen, das Beste, was ich je für meine mentale Gesundheit und meine Widerstandsfähigkeit getan habe, war, mir einen faltbaren Reisewasserkocher zuzulegen. Ja, man kann den zu so einer Plattenscheibe zusammenfalten. Ist aus Silikon, kannst du so zusammendrücken und ist aber halt ein funktionierender Wasserkocher.
Wir brauchen einen Link.
Wir werden ihn vorlesen im Podcast. Gibt's von allen möglichen Marken und das ist fantastisch, weil ich kann mir, egal wo ich bin, in jedem Hotelzimmer, sogar im ICE habe ich den schon ausgepackt. 2 Stunden Verspätung und ich koche mir eine Buchstabensuppe. Mir ist alles egal. Und das ist so toll, weil ich kann so meinen Lieblingstee, ich habe mittlerweile angefangen, mir damit Couscous zu kochen und was nicht alles, kann halt jetzt unterwegs so meine verschrobenen Routinen einhalten mit so einem verschrobenen kleinen Wasserkocher. Ist mega gut.
Darf ich da noch kurz was einwerfen?
Bitte.
Weil ich habe nämlich vor kurzem gehört, dass manche Menschen in Hotels in den Wasserkochern auch so Unterwäsche und so auskochen. Und seitdem brauche ich sowas noch viel mehr. Deswegen.
Ich weiß noch nicht mal, ob das mit der Unterwäsche für mich das finale Ding war, sondern für mich reicht schon, wie schrecklich verkalkt die immer sind. Das ist einfach, Wasserkocher in Hotelzimmern machen einfach nie so viel Spaß, wie man denkt. Deswegen habe ich einen eigenen. Er ist pink. Es ist wunderschön. Also Wasserkocher ist jetzt vielleicht nicht die Antwort für alle. In der Wissenschaft heißt es Achtsamkeit, was ist, was die Resilienz stärken kann. Gute Freundschaften, also alles, was du sagst, übrigens wissenschaftlich fundiert hier. Sport hilft und tatsächlich, falls jemand Lust hat, einen Praxistipp mitzunehmen, einmal pro Woche sich hinzusetzen und 15 Minuten lang aufzuschreiben, wie man denn in der vergangenen Woche Herausforderungen gemeistert hat. Und das können kleine sein. Das kann sein, wie bin ich an die Tür gegangen, als der Postbote geklingelt hat und ich hatte gar keinen Bock und nur eine Jogginghose an, aber ich habe es trotzdem hingekriegt, nett zu sein. All diese Dinge, wenn man all das aufschreibt, einmal pro Woche, dann hilft das tatsächlich der Resilienz und macht einen vielleicht ein bisschen glücklich.
Oder zumindest zufrieden, denn wir kommen in den Abschnitt des Abends, der euch mit einem guten Gefühl nach Hause gehen lassen soll. Also keine Sorge, so weit ist es noch nicht, aber das ist vielleicht das, was dann auch, was man zuletzt bespricht, halt am meisten nach. Und wir sehen ein Gemälde von Utrecht aus 1630, ein gabengedeckter Tisch, ein Leben im Überfluss. Ob das glücklich macht und Glück ist, ist die große Frage. Was ist ein Glück für dich?
Glück ist mein eigener Wasserkocher. Tatsächlich habe ich festgestellt, Glück ist für mich, an einem Tag die Woche Zeit haben und ein Buch lesen zu können. Also nicht den ganzen Tag, aber so einmal pro Woche Zeit zu haben, wirklich in Ruhe ein Buch lesen zu können. Das ist, wo Glück für mich anfängt und funktioniert. Kannst du es an irgendwas festmachen? Wo ist Glück für dich?
Glück ist für mich, glaube ich, so die Freiheit zu haben, spontan was zu machen und nicht immer so eingeteilt zu sein. Und am glücklichsten bin ich, wenn ich so Musikgang üben kann. Also einen Tag in der Woche zu haben, meistens Sonntag, wo ein ganzer Vormittag komplett versemmelt wird und ich mir irgendwas anschaue, was ich schon 700 Mal gesehen habe und meine 2 Gehirnzellen so gegeneinander schlagen, da bin ich wirklich glückseligst.
Wie schön. Ob Glück im Überfluss zu Hause ist, da hat sich die Psychologie rauf und runter mit beschäftigt. Das Spannende ist, es ist auch immer eine Frage dessen, wie man Glück definiert. Glück ist kein sonderlich wissenschaftlicher Begriff. Deswegen wird es in der Psychologie oft gelöst über Lebenszufriedenheit und übers Wohlbefinden. Das sind meistens die Dinge, die erhoben werden können und für die es so ein paar Tests gibt, die standardisiert wurden. Und dieser Überfluss, ob Überfluss glücklich macht, das war lange ein sehr hart umstrittenes Metier. Es gab das eine Lager, das gesagt hat, ja, Geld macht glücklich und je mehr Geld man hat, desto glücklicher wird man. Und dann gab es das andere Lager, das gesagt hat, nein, Geld macht überhaupt nicht.
Minimalismus macht glücklich.
Es ist eine Frage des Mindsets. Und mittlerweile hat man sich so ein bisschen wissenschaftlich einer Art Kompromiss angenähert. Und zwar ist der aktuelle Wissensstand, also ne, empirisch in Zahlen belegt, dass mehr Geld schon dolle glücklicher macht. Aber das ist nichts, was ins Unendliche funktioniert. Sondern es gibt ein Plateau ab einem gewissen Reichtumspunkt, der natürlich auch mit Inflation immer wieder verschoben wird. Aber es gibt einen Punkt, ab dem man dann reich genug und glücklich genug ist und ab da nimmt es nicht mehr so richtig zu, zumindest nicht im Ausmaß. Was aber schon lange feststeht, ist, weniger Geld macht auf jeden Fall unglücklich. Eben weil, wir haben es jetzt schon in mehreren Dingen gehört, man ganz basale Dinge nicht erfüllen kann und die ganze Zeit mit Sorge beschäftigt ist und das ist nicht so gut. Das Spannende ist, dass alleine das Streben nach Glück unglücklich machen kann. Also wer zu sehr damit beschäftigt ist, bitte glücklich sein zu wollen, ist allein dadurch wahrscheinlich schon unglücklich. Weil man eben genau durch diesen Prozess sich die ganze Zeit damit beschäftigt, was könnte denn noch geiler sein? könnte mein Wasserkocher vielleicht noch Musik machen, wenn ich mehr Geld hätte? All diese Dinge. Ich habe neulich Wasserkocher gesehen, die so die Gradzahl einstellen können. Da habe ich gedacht, verdammt, ich muss reicher werden noch. All diese Dinge, also dieses Streben nach Glück, sich die ganze Zeit damit zu beschäftigen, das kann unglücklich machen. Und Menschen, die Glück materiell definieren, haben dadurch wahrscheinlich das mit dem Glück dann auch schon wieder nicht mehr. Eben weil, wenn wir sagen, okay, Glück ist, wenn ich Geld habe, wenn ich ein schickes Auto habe, all diese Dinge, wenn ich viele Follower habe, dann impliziert es immer, ich muss mehr Follower haben als jemand anders. Man setzt immer einen vergleichenden Maßstab an. Und das ist nie gut für Glück. Das macht immer eher unglücklich. Und dann gab es noch eine spannende Studie, die gefragt hat, warum gibt es denn Menschen, die scheinbar alles haben und trotzdem unglücklich sind? Was läuft denn da schief? Und diese Studie hat herausgefunden, dass das Glück gar nicht eben im Überfluss liegt und im Anhäufen von möglichst vielen positiven Dingen und positiven Erlebnissen, sondern das Glück liegt eher daran, tatsächlich auch mal was Herausforderndes zu erleben, was Bereicherndes zu erleben. Das heißt, nicht alles, was glücklich macht, wirkt auf den ersten Blick so, als würde das glücklich machen. Wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, auf einer Reise das eine Hotel gebucht hat, das sich als völliger Flop herausstellt und dann schläft man in so einem Hostel, in so einem Zehnersaal mit ganz komischen Leuten. Das kann die Erfahrung sein, die sich vielleicht in dem Moment nicht so richtig nach Glücksversprechen anhört, an der man aber wächst und an der man was Bereicherndes erlebt, was hinterher die Erfahrung ist, die tatsächlich glücklich macht. Bitte schlaft nicht in Zehnerbettensälen mit komischen Leuten. Das ist jetzt gar nicht die Aufforderung, die ich hier rausgeben möchte. Genau, aber Glück liegt in Bereicherung und manchmal kann Bereicherung Herausforderung sein und muss eben nicht immer nur Gutes bedeuten.
Ich hänge noch ein bisschen an dieser Wasserkocher-Metapher. Und ich habe jetzt auch kurz, während du das so schön beschrieben hast, nachgedacht, was mein Wasserkocher über mich sagt. Und bin zu dem Entschluss gekommen, dass er auch viel mit dem Glücksbegriff zu tun hat. Ich habe nämlich so einen total fancy Hey-Design-Wasserkocher. Das Problem ist nur, er kann alles außer Wasser kochen. Also er schaut urschön aus, er passt sich perfekt meiner Einrichtung an. Total viele Leute fragen mich immer, boah, wo ist der Herr? Der ist so toll, der schaut so schön aus. Die Wahrheit ist, wenn ich einen Tee in der Früh trinken möchte, dann stehe ich in der Früh auf, fülle das Wasser ein, drehe auf, dann gehe ich Zähne putzen aufs Klo, ziehe mich um und wenn ich zurück bin, habe ich vielleicht Glück und er ist schon kurz davor zu kochen. Oder ich warte noch mal 5 Minuten. Tatsache aber, neben der Wasserkocher-Metapher, und ich bin mir fast sicher, dass das eine der Dinge sein wird, die die Menschen heute am meisten mitnehmen werden, wollte ich noch so nebenbei sagen, es gab eine lang angelegte Forschung dazu, was denn jetzt dieser eine Faktor ist im Leben, der, wenn man alte Menschen fragt und sie auf ihr Leben zurückblicken, was das ist, was sie am glücklichsten gemacht hat. Und es war spannenderweise gar nicht die Gesundheit, es war auch nicht das Geld, es war Geschwisterbeziehungen. Die glücklichsten alten Menschen sind die, die eine positive und gelingende Beziehung zu einem Geschwister haben. Und dazu nur ein kleiner bildlicher Rahmen von den 3 Schwestern. Fun Fact.
Ganz schlechte Nachrichten für Einzelkinder.
Ja, also das ist eben das, wo ich mir auch gedacht habe, danke, das erreiche ich nicht mehr. Anderer Faktor, der meiner Meinung nach auch glücklich macht, das ist die gute Nachricht. Agathe mit weißem Hund von Hans Thoma, 1869. Hundestreicheln, beziehungsweise, also ich sage Hundestreicheln, weil ich einen Hund habe. Ihr dürft auch andere Felle streicheln, aber Hundefelle besonders gut. Und auch das schüttet Glückshormone aus. Und es ist erwiesen, dass Menschen, die mit Tieren leben, glücklicher sind.
Wobei ich auch da noch eine Studie ergänzend gelesen habe, dass Menschen, die sich ein Tier zulegen, um dadurch glücklich zu werden, davon nicht glücklich werden. Und ich glaube auch der Hund nicht. Deswegen bitte nicht nur jetzt Hunde zulegen, um glücklich zu werden. Das ist leider nicht, wie es funktioniert.
Aber
was wir irgendwie so als Gegenentwurf zum Überfluss gesehen haben, war dieses Bild. Denn ich glaube, das ist, wie Glück auch für viele aussehen kann. Wir sehen die italienische Landschaft mit Mönchen von Max Wilhelm Roman. Also ich habe es gesehen und war sofort entspannt. Das ist total, es ist so schön, wie die da spazieren. Ich rieche das Bild fast. Für mich riecht es so ein bisschen nach Toskana, finde ich. Also ich habe es meinem Lebensgefährten gezeigt und er hat gesagt, boah, sofort Bock auf einen Aperol Spritz. Womit wir wieder bei der Verherrlichung von Alkohol wären. Aber das, naja, es ist auf jeden Fall ein sehr entspanntes Bild. Und das hat durchaus Gründe, denn tatsächlich kann Natur alles Mögliche für uns tun, um uns glücklich zu machen. Spaziergänge in der Natur deaktivieren nachweislich den Teil im Gehirn, der für negative Gedanken zuständig ist. Grünflächen in Städten helfen dafür, dass die Bevölkerung weniger Stress empfindet. Das geht sogar so weit, dass wenn man einfach nur eine Grünfläche anguckt, wenn man was Grünes anguckt in der Stadt, dann ist man schon zufriedener und empfindet weniger Angst. Es wird noch besser, wenn in dieser Grünfläche ein Baum steht. Haben sie dann noch nachgemessen? Also Baum schlägt Wiese tatsächlich. Und was ich eine ganz tolle Studie fand, diese ganzen positiven Wirkungen, die Natur auf uns haben kann. Also da gibt's wirklich Studien rauf und runter. Gibt mittlerweile ja sogar so Natur auf Rezept, also dass man Therapie in der Natur macht, weil das so gut ist für einen. Und all diese Wirkungen funktionieren umso besser, je biodiverser die Natur ist. Und jetzt fragt man sich ja, aber woher weißt du das denn, wenn du da lang läufst? Und das ist lustig. Wir machen das unter anderem daran fest, wie viele verschiedene Vögel wir zwitschern hören. Also diese ganzen positiven Effekte von Natur werden umso besser, wenn bitte nicht nur ein Spatz dabei rumzwitschert, sondern mindestens 3 verschiedene Vögel. Und das finde ich sehr sympathisch von uns, dass wir da so drauf achten. Und sogar Bilder von Natur zu betrachten, kann all diese entspannenden Effekte hervorrufen. Deswegen guckt nochmal ganz genau hin. Und da habe ich nämlich einen lustigen Funfact zum Schluss auch noch. Kunst zu betrachten kann glücklich machen. Da gibt es ganz viele Studien, die das belegen. Mir ist nur aufgefallen, dass all diese Studien von Museen in Auftrag gegeben wurden. Und ich weiß jetzt nicht, ob das so ein Pharmaindustrie-Ding ist, weil natürlich geben die raus. Aber ich glaube, heute Abend sehen hier gerade alle sehr glücklich aus. Ich würde sagen, wir sehen das als belegt an.
Es ist sozusagen mit heute ein Faktum und auch unser gegenseitiges Geschenk, glaube ich. Also die Tatsache, dass man, und die Reise war jetzt wild, oder? Also die Tatsache, dass man von Statistiken getöteter Frauen bis hin zu Biodiversität im Vogelgezwitscher gehen kann, ist schon auch ein Beweis dafür, was man alles erleben kann, wenn man so sich mit Bildern konfrontiert, mit ihnen aufgibt, sich auch davon einnehmen lässt und wohin die Wege auch immer führen, ad absurdum bis hin zu Reisewasserkochern, zeigt die Kunstcouch, auf der ihr heute mit uns Platz genommen habt, umso mehr, dass die Kunst was mit uns zu tun hat. Und ich bedanke mich, ich muss jetzt noch ganz kurz emotional und sentimental werden, weil ich habe dieses Projekt mit der Staatlichen Kunsthalle jetzt ein paar Jahre, es hat sich angefühlt wie ein Jahrzehnt, gemacht und das war für mich persönlich total besonders. Und ich habe vorher Kunst nie so betrachten können und habe mir auch gedacht, als sie mich gefragt haben, ob ich das machen will, war ich so, ja, ich habe ja gar keine Ahnung, habt ihr vielleicht gemerkt, ich immer nur so, das Bild ist blau und es gefällt mir, aber so weit reicht ungefähr mein kunsthistorischer Horizont. Und sie haben gesagt, nein, aber genau darum geht's. Also vielleicht geht's auch darum, dass du da reingehst und sagst, das Bild ist blau und das gefällt mir. Und wenn das Bild blau ist und mir gefällt, dann hat das auch irgendwie, dann denke ich an, weiß ich nicht, einen schönen Urlaub oder etwas anderes, das ich mit Dingen assoziiere. Und dass man das so denken kann und so verbinden kann in Zeiten wie diesen, in denen Räume tendenziell elitärer werden und Gesellschaften sich gegenseitig immer mehr ausschließen, war ein wahnsinnig schönes und wichtiges Zeichen, finde ich. Und ich freue mich, dass ich heute noch nach Karlsruhe kommen konnte. Ich freue mich wahnsinnig. Dann bin ich fertig mit meiner Rede. Wisst ihr, die Autorinnen können nicht aufhören, auf den Punkt zu kommen. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir uns so kennengelernt haben. Und eins ist sicher, ich verlasse diese Bühne als Fangirl Nummer 1 auch von dir. Ich freue mich, dass du uns bereichert hast mit deinen Fakten. Und sie liest wirklich viele Studien. Also ich hatte mit dieser Person ein paar Vorgespräche. Und wenn ihr mal was braucht,
ich bin immer der Nerd auf Partys, der alles nachliest, ja.
Und ein großes Dankeschön an die Schauburg und die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe. Danke, dass wir hier sein durften und danke für dieses tolle Projekt.
Das war die Kunstcouch, was die Kunst in uns bewegt. eine Produktion der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe, mit auf die Ohren. Abonniert unseren Podcast und folgt der Kunsthalle bei Instagram.